Wie klingt eigentlich Hopfen?
Hallo liebe Bier- und Hopfenfreunde. Und wieder heißt es herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopfenklang, dem gemeinsamen Podcast von Brauwelt und Bad Haas. Mein Name ist Lydia Junkersfeld und ich bin die Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt und des Wissenschaftsmagazins Brewing Science. Heute begrüße ich hier bei mir Christina Schönberger.
Hallo.
Und Alicia Munoz-Insa.
Hallo.
Ihr beiden seid die Hopfenexperten vom Brewing Solutions Team bei Bad Haas. Das Thema der heutigen Folge lautet Hopfenbegleitbitterstoffe und ihre Bedeutung für die Qualität der Bierbittere. Die Basis für dieses Thema ist ein Beitrag von Adrian Forster, Florian Schüll und Andreas Gahr in der Brewing Science. Jetzt müsst ihr mir als allererstes mal erklären, was genau sind Hopfenbegleitbitterstoffe? Alicia, möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Also den Begriff Hopfenbegleitbitterstoffe benutzt man, wenn man die Bittersubstanzen in Bier befassen wird, die keine Isoalphasäure sind. Darunter versteht man unisomerisierte Alphasäuren, Betasäuren, Polyphenole, Xanthohumol-Derivate zum Beispiel und viele andere mehr.
Christina, wie misst man diese Werte denn und gibt es übliche Werte? Was weiß man da?
Ja, das ist keine einfache Frage, weil wir wissen nicht genau, welche einzelnen Substanzen alles Hopfenbegleitbitterstoffe sind. Die Messung, die jetzt hier herangezogen wird, und da wird ja viel über die IBUs, International Bitter Units, aufgezeigt in den ganzen Abbildungen in dem Artikel, das ist ja eine unspezifische Methode. Also da wird dann einfach die Bierprobe bei 275 Nanometer photometrisch gemessen und alles, was quasi bei dieser Wellenlänge reagiert, gehört zu dem großen Blumenstrauß an Bitterbegleitstoffen. Und da würde ich noch nicht mal unterschreiben, dass alle, die da reagieren, auch unbedingt bitter schmecken müssen. Also da haben wir schon ein bisschen eine Varianz an Substanzen, die wir einmal nicht kennen und wo wir auch nicht wissen, wie die sensorisch tatsächlich wirken.
Alicia, gibt es irgendwelche Hilfsgrößen, mit denen man arbeiten kann?
Um die Relevanz von den Hopfenbegleitbitterstoffen zu messen, empfiehlt dieser Artikel den Ratio IBUs, so wie von Christina erklärt wurde, zu Isoalphasäuregehalt. Den Isoalphasäuregehalt kann man mit dem EBC-Methode 9.8 messen, mittels ein HPLC. Und diese Werte variieren je nach Bier und Hopfendosage. Und diese Werte liegen in der Regel ab 1 bis 2,5.
Alicia, um das nochmal etwas klarer zu machen, was bedeutet jetzt ein Wert von 1 und im Gegensatz dazu ein Wert von 2,5?
Also ein Verhältnis IBU zu Isoalphasäure von 1 bedeutet, dass nur Isoalphasäuren im Bier vorhanden sind. Wenn wir ein Verhältnis zum Beispiel von 2,5 haben, bedeutet, dass es viel mehr Hopfenbegleitbitterstoffe gibt, zusätzlich zu den Isoalphasäuren.
Da schließt sich natürlich jetzt die Frage nach der Sensorik an. Und Christina, du hattest eben ja auch schon kurz drüber gesprochen. Man ist sich nicht sicher, ob alles bitter schmeckt. Wie wirkt sich das denn sensorisch aus, wenn man sehr viele Hopfenbegleitbitterstoffe mit im Bier drin hat?
Genau, da muss man gucken, wie man das sensorisch angeht. Was hier die Autoren viel machen, ist die Qualität und die Harmonie der Bittere in den Bieren zu bewerten. Da gibt es auch verschiedene Verkostungsschemata, die man da nehmen kann und auch mit einer Skala arbeiten, wie es hier auch geschehen ist. Das kann man auch also statistisch so aufwerten, dass das also verlässliche sensorische Daten sind. Und da sieht man in der Veröffentlichung, dass also sowohl die Qualität als auch die Harmonie höhere Werte bringt, wenn viele Hopfenbegleitbitterstoffe zusätzlich zu den Isoalphasäuren im Bier drin sind. Aber man kann jetzt nicht sagen, was ist da einzeln drin. Also in einer idealen Welt würde man sich jeden einzelnen Bitterstoff raussuchen, eine Schwellenwertbestimmung machen und die genaue Bitterqualität bestimmen. Aber das ist natürlich völlig unrealistisch. Also man hat da einfach das Bier und da sind die Begleitbitterstoffe zusammen mit den Isoalphasäuren drin Und die Qualität und die Harmonie wird nach einem festgelegten Verkostungsschema bewertet und statistisch ausgewertet.
Kann man also sagen, dass die Hopfenbegleitbitterstoffe das Aroma im Bier abrunden? Wäre das richtig?
Ja, das kann man so sagen, weil sich das auch nicht im Kopf trennen lässt. Die Aromawahrnehmung von der Bitterwahrnehmung heißt, der Kopf sagt immer automatisch, wenn es angenehm riecht, dann hat es auch Einfluss auf die Bittere und umgekehrt. Das kann man so sagen.
Dann kommen wir mal zu dem Nutzen für die Brauereien. Alicia, wie kann man dieses Wissen denn jetzt für die Brauereien sinnvoll einsetzen? Habt ihr da Empfehlungen als Hopfenhändler und Anbieter?
Der Brauer konnte als erstes die Zusammensetzung von Hopfen anschauen, zum Beispiel die Menge an Polyphenole, die Menge an Betasäuren und zusammen mit den Mengen an Alphasäure, die versprechen könnten für einen höheren Anteil an Hopfenbegleitbitterstoffe. Diese Veröffentlichung sagt, dass die Verwendung von Hopfen mit einer höheren Beta-zu-Alpha-Säuren-Ratio führt zu höheren Werten von Hopfenbegleitbitterstoffen. Da sind zum Beispiel Aromahopfen wichtig, Landsorten wie zum Beispiel Saaz oder Spalta Dettnanger. Und die Veröffentlichung empfiehlt auch, die Hopfen am Ende des Kochprozesses zu geben, damit sich nicht so viele Isoalphasäuren bilden.
Welche Auswirkungen hat das Ganze denn, wenn man die Biere Hopfen stopft?
Hopfenbegleitbitterstoffe spielen auch eine Rolle bei Hopfenstopfenbiere, weil die Alphasäure nicht isomerisiert werden und diese Substanzen mehr in Lösung gebracht werden.
Genau, da haben wir ja dann ganz viele Humulinone drin, die oxidierten Alphasäuren, die eigentlich auch als Begleitbitterstoffe bezeichnet werden können und eine sehr angenehme Bittere mit reinbringen.
Christina, wenn man jetzt an einzelne Biersorten denkt, für welche Biere sind Hopfenbegleitbitterstoffe denn besonders wichtig?
Das ist eine sehr gute Frage, Lydia. Also gerade wenn wir über Bittere reden und Bitterqualität, finde ich es ganz wichtig, dass man klarstellt, wenn wir zum Beispiel von Pilzbieren reden und von einer ordentlichen Bittere, die so um die 30 Bittereinheiten auf jeden Fall haben sollte, dann muss auch die Qualität der Bittere stimmen. Und da passt eigentlich die Veröffentlichung gut rein, dass man sagt, bei richtig bitter wahrgenommenen Bieren müssen die Hopfenbegleitbitterstoffe ein bisschen die Musik drumherum machen. Wenn wir da jetzt nur 30 Milligramm Isoalphasäuren hätten, dann wäre das eine sehr eindimensionale Bittere und wäre in der Qualität niedrig. Also da müssen die Hopfenbegleitbitterstoffe auch zusammen mit dem Aroma, was durch eine späte Hopfung dazukommt, ihren Job machen. Und sowas sehen wir ganz gut in dem Pilsner Urquell zum Beispiel, was traditionell nur mit Sazer gebraut wird. Oder auch in dem Sam Adams Bier von der Boston Beer Company, wo nur mit Tettnanger und Mittelfrüh gebraut wird, dass eine großartige Qualität dadurch entstehen kann.
Das heißt, es bestätigt sich die alte Aussage von Professor Narzis von vor vielen Jahren, dass Hopfen weit mehr als nur Alphasäure ist.
Unbedingt.
An euch beide gerichtet jetzt nochmal die Frage, wie bewertet ihr diese Publikation? Was ist euer Fazit dazu?
Meiner Meinung nach, Hopfenbegleitbitterstoffe sind wichtig und der Brauer sollte die nicht vernachlässigen. Allerdings gibt es auch andere Substanzen, andere Komponenten in Hopfen, die auch wichtig sind, um ein gutes Bier zu brauen.
Christina stimmt zu, nehme ich an?
Genau, ich stimme zu und natürlich muss man auch sich die Technologie in der Brauerei anschauen, was macht, also je nachdem, was ich für Hopfengaben habe und mit welchen Sorten ich arbeite, wie viel Menge an Hopfen kann ich und will ich in meinen Prozess reinbringen, macht es da dann nicht vielleicht doch auch Sinn, mit angereicherten Pellets zum Beispiel zu arbeiten, um sich eben den Feststoff ein bisschen einzusparen im Brauprozess. Also auf der einen Seite zeigt es natürlich, die Landsorten haben durchaus ihre Berechtigung. Auf der anderen Seite muss man einfach gucken, welchen Geschmack, welches Aroma will ich haben? Wie komme ich da technologisch hin mit einem effizienten Brauprozess? Und das muss man alles in die Rechnung mit einbeziehen.
Ja, vielen Dank euch beiden für das interessante Gespräch. Und das war's nämlich auch schon wieder. Wenn Sie mehr zu den Forschungsarbeiten wissen wollen, dann finden Sie die wissenschaftliche Arbeit in der November-Dezember-Ausgabe 2017 des Wissenschaftsmagazins Brewing Science unter www.brewingscience.de oder aber die Kurzfassung des Beitrages in der Brauwelt-Ausgabe 11 2018 und zum Beispiel auf unserer Homepage unter www.brauwelt.com.de. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen
Alicia Munoz
und Christina Schönberger
und Lydia Junkersfeld. Bis zum nächsten Mal.
Hopfenklang, der Podcast. So klingt Hopfen. Jeden Monat eine neue Folge. Im Internet bei der Brauwelt oder Barthas. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.